D-Radio Wissen. Online-Talk.
Willkommen beim CT Online Talk in die Radio Wissen. Heute live aus Berlin zum Thema Social Networks, oft bezeichnet als das Grundrauschen des digitalen Lebens. Darüber wollen wir heute mal diskutieren. Am Mikrofon ist Jürgen Kuri und ich versuche mal die nächste Stunde diese Diskussion hier zu leiten. Facebook sagt ja, sie haben 750 Millionen aktive Accounts tatsächlich, also wirklich User, die sich auf Facebook betätigen, zumindest einmal im Monat. In Deutschland sollen es über 20 Millionen sein. Google Plus, gerade gestartet als neuester Eintritt von Google in den Social Network Bereich, soll trotz einiger Zutrittsbeschränkungen am Anfang schon über 10 Millionen Nutzer haben. Zeigt eigentlich, dass Social Networks eine Erfolgsgeschichte sind, dass sie tatsächlich für viele User auch das Internet inzwischen prägen, trotz des Niedergangs mancher Social Networks wie MySpace, die inzwischen für ein Apple und ein i verscherbelt worden sind. Andererseits machen Social Networks gerade in Deutschland immer wieder Schlagzeilen, die mehr so darauf hindeuten, dass manche Leute Social Networks als das ansehen, als das Zeichen für alles, was übel ist im Internet. Das geht dann von Mobbing in Social Networks bis hin zu den ominösen Facebook-Partys, die manche Leute tatsächlich verbieten wollen. Und manche Datenschützer reagieren auf Social Networks inzwischen reflexartig mit Ruf nach neuer Regulierung. Während andere sagen, das ist im Prinzip schon das Zeichen für eine Art halböffentliches Leben, für einen ganz neuen Zugang zu Privatsphäre. Eins muss man natürlich festhalten, ob es nun Facebook, StudiVZ, Xing oder Google sind. Für viele sind Social Networks inzwischen einfach natürlicher Bestandteil des Lebens, das sie im Internet führen oder der Organisation dessen, was man als digitales Leben, als Teil der digitalen Gesellschaft bezeichnen könnte. Wir wollen jetzt heute im Online-Talk etwas genauer herausarbeiten, auf was wir uns eigentlich einlassen, wenn wir in Social Networks gehen und was uns eigentlich noch bevorsteht. Viele sagen, das, was heute Facebook, Google Plus oder andere ausmachen, das ist erst der Anfang dessen, was wir erleben werden über Social Networks, wie Social Networks das Leben der User und im Prinzip auch die Gesellschaft prägen. Zu der Diskussion begrüße ich im Studio Anne Roth. Sie ist Journalistin, Politologin und Bloggerin und hat viel über Überwachung, Politik und Medien geschrieben.
Hallo.
Hallo Anne. Dann Don Dahlmann, altgedienter Blogger und User und Beobachter Social Networks. Hallo Don.
Ja, hallo.
Und dann Michael Seemann, Kulturwissenschaftler und Blogger, der als MS-Pro vielen als derjenige bekannt geworden ist, der die Theorie des mehr oder weniger freiwilligen Kontrollverlusts in die Welt gesetzt hat. Hallo Michael.
Guten Tag.
Ja, die Sendung lässt sich übrigens auch auf wissen.dradio.de verfolgen und später auch als Stream oder zum Download zum Nachhören bekommen. Auf Twitter findet man D-Radio Wissen als @D-Radio Wissen und auf Facebook unter facebook.com/dwissen. Zum Einstieg eigentlich würde ich mal so eine Runde machen wollen, auf was wir uns tatsächlich einlassen, wenn wir in Social Networks gehen. Was bedeutet es, in Social Network aktiv zu sein? Was bedeutet es eigentlich für das Leben, wenn man im Internet unterwegs ist? Don, willst du anfangen?
Oh, ich, was bedeutet das? Ich denke, erstmal ist es eine reine Applikation erstmal, die das Internet noch um einen bestimmten Bereich erweitert, also wo ich eben die Möglichkeit habe, nicht nur, sage ich mal, wie jetzt in Blogs, längere Texte zu schreiben, sondern auch sehr kurze Häppchen, Informationshäppchen über mich weiterzugeben. Ich kann auch kurze Informationshäppchen von meinen Freunden empfangen, also ich kann mich vernetzen. Ich kann dort mehr kommunizieren, schneller kommunizieren, Bilder teilen oder Links teilen oder anderes. Also Informationsnetzwerke auch, Social Media, das heißt ja auch Netzwerk. Und das ist das, glaube ich, wofür es die meisten Leute dann auch dementsprechend benutzen. Ohne jetzt mal groß über Post-Privacy oder überhaupt Privacy nachzudenken, ist das schon ein Bereich, der eben auch einen als Journalist oder auch als Autor, als was immer, eben durchaus weiterbringt. Und von daher, denke ich, sind die eine schöne Ergänzung und eine sehr große Hilfe im Internetleben in vielen Bereichen. Und ich möchte es nicht mehr missen.
Michael?
Ja, also ich finde das ein bisschen schwierig immer einzuschätzen, wozu Social Networks da waren. Als ich das erste Social Network jemals benutzt habe, habe ich es erst einmal mit einer kindlichen Freude benutzt, um alle meine Freunde zusammenzusammeln. Aber die Ernüchterung war relativ groß, als sie dann alle beisammen waren und irgendwie war dann der Reiz weg. Das ging mir damals jedenfalls bei Xing, das damals noch OpenBC so ging. Erst nach und nach hat, glaube ich, dann auch Facebook dann tatsächlich diesen Stream eingeführt. Das heißt also, wo dann die Informationen durchrauschen und Und dort war dann eigentlich tatsächlich plötzlich ein Mehrwert da, dass ich dann irgendwie über Nachrichten von meinen Freunden relativ zeitnah und chronologisch informiert werden konnte. Allerdings war ich da zu dieser Zeit dann bereits auf Twitter und habe da eigentlich das bessere Facebook gefunden. Und deshalb, klar, ich glaube, für die meisten Leute ist es ein Informationsmedium, allerdings ein Informationsmedium, wo es nicht in erster Linie um relevante, weltbewegende Informationen geht, sondern tatsächlich das, was meine Freunde gerade beschäftigt.
Würdest du das genauso sehen wie Michael? Also das Informationsmedium ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass viele Leute es auch wirklich als sozialen Kontakthof benutzen oder um tatsächlich mit Freunden Kontakt zu halten oder sich zu organisieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist es, glaube ich, für viele in erster Linie. Das war bei mir auch nicht anders. Ich freue mich bis heute, dass ich so zu Leuten, die in, weiß ich, Südamerika leben, ein bisschen Kontakt halte, denen ich aber keine Briefe geschrieben habe schon mehr seit Jahren, ja, oder auch E-Mails selten ausgetauscht habe. Das finde ich, was den sozialen Bereich angeht, gerade was Entfernung angeht, ganz prima. Ansonsten, genau, Informationskanal natürlich für Leute, die einen großen Selbstdarstellungsdrang haben oder aus anderen Gründen gerne meinen, die Welt informieren zu müssen, ist das natürlich eine prima Gelegenheit.
Aber es sind, also würde ich auch einen Unterschied ziehen zwischen Twitter und Facebook oder Google Plus jetzt in dem Fall. Oder bei Google Plus müsste man es nochmal diskutieren, wie das da aussieht, dass Twitter für mich tatsächlich so eine Art sozialer Filter auf Nachrichten ist. Während sowas wie Facebook viel mehr, ja, von mir aus Selbstdarstellung, digitales Posen, um das Stichwort mal wieder einzubringen, oder auch, ja, Organisationen von Freunden, mit denen ich eben nicht ständig irgendwie in einer Wohnung zusammenglucke, ist. Das heißt, die unterscheiden sich ja dadurch massiv, während Google Plus versucht, eigentlich so beides unter einen Hut zu bringen.
Ja, der Nachrichtenwert von Twitter ist sicher höher als der von Facebook. Einfach, weil es auch mehr von Systemen genutzt wird oder Anbietern genutzt wird, die eben auch Nachrichten verbreiten. Ob das jetzt eben zum Beispiel D-Radio Wissen ist oder ob das Spiegel Online mit den Breaking News ist oder die ARD Tagesschau oder sonst wer. Und das heißt, News werden da auch viel stärker verbreitet und aufgrund der Geschwindigkeit und der auch einfachen Handhabung per Handy und so weiter, als sich einfach so als Streaming-News-Medium durchgesetzt. Und Facebook ist halt tatsächlich so ein bisschen langsamer, behäbiger und dreht sich auch mehr darum, guck mal, was ich für tolle Fotos im Urlaub gemacht habe oder, oh, eine Katze. So in die Richtung Google Plus bin ich mir noch nicht sicher, wo das eigentlich reingeht. Da streiten sich auch noch die Geister drum, ob es jetzt gegen Facebook oder gegen Twitter oder vielleicht auch gegen alle beide oder gegen gar keinen geht. Klar ist, dass es auch eine relativ hohe Geschwindigkeit hat. Klar ist aber auch, dass es die gleiche Unübersichtlichkeit hat, was den Stream angeht, wie Facebook. Also von daher sehe ich das noch ein bisschen getrennt, aber die haben alle drei ihre Existenz, denke ich.
Ja, ich würde sagen, es hängt auch viel damit zusammen, welchen Metaphern man dort arbeitet. Ich glaube, Facebook ist A, deswegen so erfolgreich, allgemein, weil es mit der sehr gefälligen Metapher des Freundes sozusagen von Anfang an gearbeitet hat. Freundschaft ist ein Konzept, das man aus der Offline-Welt kennt und auf das sich dann eben viele Leute, ohne jetzt weiter darüber nachdenken zu müssen, einlassen konnten. Im Digitalen allerdings hat ja eine Freundschaftsanfrage dann durchaus den Sinn, dass man eben die Nachrichten des anderen abonniert. Das hat eben dann eben Twitter davon entkoppelt, hat das Following erfunden, das dann eben nicht mehr bidirektional ist, sondern eben monodirektional. Ich kann halt sagen, ich folge jemanden. Und Google versucht jetzt irgendwie ein bisschen, ja, das Beste aus beiden Welten zu machen mit ihren Circles. Das heißt also, auch bei Google kann ich eine monodirektionale Beziehung eingehen, dass ich sage, ich möchte diesen Menschen, die Nachrichten von diesem Menschen abonnieren. Und ich glaube, diese Struktur, wie solche Sachen organisiert werden, hängt ganz maßgeblich oder bestimmt ganz maßgeblich darum, auch wie gut so eine Plattform für die Verbreitung von News zu verwenden ist. Denn ich glaube, dieses Following-Prinzip ist diesem Freundschaftsprinzip in Sachen News-Verbreitung und News-Abonnement und so weiter weit überlegen.
Das heißt ja letztlich, dass Facebook viel stärker versucht, so das reale Leben abzubilden, und gut, gab dann die Theorie, dass Google Plus viel eher davon geprägt ist, wie sich so die Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, das digitale Leben dann vorstellen, dass es eben nicht Freundschaften, eben nicht irgendwie wie lange gewachsen sind, die man dann auch gegenseitig bestätigen muss, und dann, dass es eben da ganz verschiedene Abstufungen gibt, wie stark Kontakte sind, die dann teilweise sehr schwach sein können, aber dann eben doch Interesse wecken für etwas, das im Prinzip auch als Filter funktionieren. Nur als Filter funktionieren die sozialen Netzwerke ja derzeit noch nicht. Zumindest habe ich nicht den Eindruck. Ich kann das auf Twitter nachvollziehen, indem da, wenn ich meine Followerliste den Leuten, denen ich folge, gut pflege und das immer mache. Aber auf Facebook ist mir das fast unmöglich über diese Symmetrie der Freundschaften. Das heißt, ich muss es immer bestätigen oder ich kriege das nur, wenn der andere das bestätigt, während es auf Google Plus so eine Mischform ist, die aber noch relativ komplex ist. Das heißt, letztlich gehe ich auf Google Plus ja doch dazu über, dass ich mir dann den gesamten Stream angucke und versuche, da durchzukommen.
Ja, also ich würde sagen, das ist halt so, bei Facebook hat man eine negative Filterung, man kann einzelne Leute ausblenden, man kann mit ihnen befreundet bleiben, man kann sie sozusagen permanent ausblenden, das funktioniert. Man kann auf Circles eben dann einzelne Circles, also das Circles sind dann sozusagen ja Kategorien, in denen ich dann Freunde sortiere und die kann ich dann auch einzeln anwählen und sehe dann sozusagen nur die Nachrichten von den Leuten, die in dem entsprechenden Circle drin sind. In der Application habe ich mir sagen lassen, die es für Android-Phones zu diesem Dienst gibt, kann man bereits checkboxartig einzelne Circles anschalten und wieder ausschalten, was ich glaube ich für ein wesentliches Feature halte, das auch glaube ich hoffentlich bald im Web kommt, weil das glaube ich ein ganz gutes Tool ist. Ich habe zum Beispiel einen Circle Freunde und ich habe einen Circle Followings und dieses Following Circle, der wird relativ, ich sag mal, liberal befüllt mit allen Leuten, von denen ich schon mal gehört habe, ja. Und der ist natürlich besonders laut, also gibt eine ganze Menge Content an, der mich dann im Zweifelsfall doch gar nicht so doll interessiert und den würde ich ganz gerne zeitweise mal an- und ausschalten können. So. Ich glaube, das wäre zum Beispiel eine wesentliche Verbesserung schon von Google Plus.
Das Lustige dabei ist ja, dass man tatsächlich, Entschuldigung, Jürgen, dass man tatsächlich jetzt anfängt, seine eigene Form von Privatsphäre zu definieren, also durch diese Circles. Eben, ich habe bei Facebook eben nicht die Möglichkeit, bei Twitter muss ich sehr strikt sein und sagen, folge ich nicht, schmeiße ich raus, blocke ich und so weiter. Und jetzt kann ich bei Google Plus plötzlich was anderes machen. Das heißt, ich kann alle Leute irgendwie in einen Circle packen, den ich jetzt, kenne ich nicht, finde ich alle doof oder was auch immer nenne und kann die aber trotzdem ansprechen, wenn ich das möchte. Also das heißt, ich kann, sage ich jetzt, wenn ich meine Urlaubsroute reinstelle, sage ich so, das ist jetzt eben nur für meine Freunde oder nur für meine engen Freunde oder nur für meine Freunde. Und wenn ich jetzt sage, so, ich habe jetzt eine Anmerkung zu machen zu allgemeinen Themen oder ich bin heute im Radio, Fernsehen oder sonst wo zu hören, dann kann ich die alle Circles auswählen und kann tatsächlich die Öffentlichkeit dann in Anführungsstrichen wählen. Und das finde ich insofern schon bei Google Plus sehr spannend und deswegen macht doch sehr viel Spaß, im Moment damit rumzuspielen, eben weil man diese Form von Privatheit und von Öffentlichkeit selbst definieren kann. So ein bisschen.
Wobei wir eigentlich beim relativ wichtigen, sehr öffentlichkeitswirksamen Thema wären, das in letzter Zeit Social Networks geprägt hat, in Privatsphäre oder man muss sich ja bewusst sein, wenn man in Social Network geht, dass man sich öffentlich bewegt letztlich. Mehr oder weniger öffentlich, je nachdem. Google meint man, es steuern zu können. Aber genau dieses, was Google macht, Google in Google Plus mit den Circles, stört es nicht genau das, was Social Networks eigentlich ausmacht. Weil man kann zwar über die Circles tatsächlich sagen, ich möchte ein Posting oder eine Mitteilung nur an ganz bestimmte Leute bringen. Ich kann aber als derjenige, als Empfänger nicht mehr sagen oder so, ich kriege alles mit. Ich weiß es gar nicht mehr, was der, den ich folge oder so, ob der mir alles mitteilt, was er mitzuteilen hat. Ich kann es nicht mehr, weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr bei mir sagen, ich entscheide, was ich lesen will oder was nicht. Widerspricht nicht genau dieses Problem der Circles oder ist nicht dieses Einteilen in Kreise ein sehr deutsches Phänomen, dass man sagt, naja, ich muss jetzt erstmal meine ganzen Bekannten, die ich so im Internet habe, erstmal einkreiseln, damit ich entscheiden kann, wer was erfährt, was aber dann dem Social Network eigentlich gar nicht gut tut, weil das Social Network für mich ja bedeutet, ich führe so eine Art halb öffentliches Leben, ich erzähle das und die Leute entscheiden, ob sie das von mir wissen wollen oder nicht.
Ja, also ich bin da durchaus der Meinung. Also ich fand jetzt zum Beispiel diesen Schritt, den Google getan hat, wenn zum Beispiel eine Information in einem bestimmten Circle geshared wurde, und zwar nur in diesem Circle, es gibt auch die Möglichkeit, public zu sharen, dann habe ich als der Leser dieser Information, wird mir nicht mehr erlaubt, das nochmal public zu sharen. Ja, ich kann es, das ist absurd, ich kann es mit meinen Freunden sharen, ja, die derjenige auch nicht kennt oder wie auch immer. Ich kann es sogar mit meinem erweiterten Freundeskreis, also mit meinen erweiterten Circles sharen, das sind in meinem Fall schon jetzt mehrere tausend Leute, von denen ich keine Ahnung habe, wer das sein könnte. Das sind dann auch die Freunde von den Freunden, das muss man sehen, ne? Und Aber public darf ich nicht. Das ist irgendwie ein Privacy-Konzept, das ich nicht so richtig verstehe, und ich fühle mich da auch so ein bisschen gegängelt, ehrlich gesagt. Ich fände es zum Beispiel spannend, wenn man jetzt sagen würde, ich mache jetzt einen Circle, ein thematisches Circle, dass ich jetzt sage, tatsächlich irgendwie, ich mache jetzt hier irgendwie Freundschaft-Circle, wo ich sehr viel Privates reintue. Ich mache einen Circle für Business oder was immer ich arbeite oder wie auch immer, für Kollegen und für den Kegelverein auch nochmal ein. Aber dass dann nicht das als sozusagen als Privacy-Schranke zu verstehen ist, sondern dass dann tatsächlich die Leute sich aussuchen können, in welchen Circle ich jetzt follow. Ja, es ist ja meistens so, dass ich halt tatsächlich mich für den Kollegen zwar interessiere, was er sozusagen an neuen Ideen in dem Thema, das mich, in dem wir beide arbeiten, herausfindet. Das interessiert mich durchaus, aber seine Familie, ehrlich gesagt, will ich gar nicht sehen. Also ich finde ja, dass eben die Filterung eher da stattfinden sollte, wo der Leser ist, und dass der bestimmen sollte, welche Informationen auch direkt von jemandem ich lesen möchte. So. Also ich fände das zum Beispiel, ich fände das einen innovativeren Ansatz, weil man sieht halt immer wieder, wenn diese Schranken eingeführt wird, dass es dann eben zu Komplikationen führt. Und das sieht man jetzt bei Circles, wie gesagt, diese Sharing-Funktion, die da auch für große Aufregung wirkt und die halt viele Leute behindert. Man sieht es auch auf Facebook ganz häufig, dass man dann irgendwie, bei dem einen kann ich dann an die Wall posten, dann kann ich irgendwie von dem den Status nicht liken und dies und jenes. Also es ist so, dass Privacy in sozialen Netzwerken einzuführen, erstens führt es zu einer Gated Community, es führt zu einem Walled Garden, sowieso immer. Und zweitens, es führt dazu, dass es auf jeden Fall halt andere Nutzer dann in ihrer Freiheit zu interagieren mit Informationen einschränkt. Und ich halte deswegen für solche Privacy-Konzepte, finde ich, halt dann auch immer ein bisschen schwierig.
Anne, würdest du dem zustimmen? Also es ist ja so, dass tatsächlich in Social Networks mit dem herkömmlichen Brief von Privatsphäre man teilweise wirklich an die Grenzen stößt, weil die Leute einfach irgendwie völlig ohne sich darüber Gedanken zu machen und Sachen von sich posten oder so, die man sonst nicht einfach in der Öffentlichkeit erzählen würde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die Betreiber, die natürlich an den Daten interessiert sind, die dann teilweise ja auch in die Schranken gewiesen werden müssen, was sie damit anstellen.
Ja, das sind jetzt mehrere große Fragen, würde ich sagen. Ich finde, Social Networks und Privatsphäre sind ein Widerspruch. Also ich glaube, man muss sich jetzt nicht vormachen, dass, wenn man sich da reinbegibt, dass man noch groß viel an Privatsphäre zu retten hätte. Das ist, glaube ich, einfach ein Schritt, der von vornherein klar sein sollte. Ich denke, es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, in dem Moment, wo du was reinschreibst, dann ist es einfach möglich, dass das allgemein öffentlich ist, auch weil man mal falsch klickt vielleicht und die falsche Gruppe auswählt, den falschen Circle, den falschen, weiß ich nicht. Oder auch, weil es natürlich von technischer Seite ab und zu Fehler gibt und plötzlich Sachen öffentlich zugänglich sind, die, von denen du eigentlich dachtest, dass sie geschützt und nur deinen engsten Freunden zugänglich sind. Das ist sowieso, glaube ich, ein Problem. Wobei es das natürlich dann wiederum die Ausnahmefälle sind, in der Regel schon möglich ist zu sagen, meine Urlaubsfotos sehen jetzt nur meine Freunde und den wichtigsten Artikel, den ich heute in der FAZ gelesen habe, den sieht jetzt alle Welt. Das ist schon grundsätzlich wahrscheinlich so, und es ist eigentlich wichtig, natürlich auch sich darüber Gedanken zu machen. Das sehe ich ein bisschen anders als Michael naturgemäß. Deswegen sitzen wir beide hier, weil wir da an unterschiedlichen Enden von dieser Fragestellung uns in der Regel bewegen. Es ist aber auch so, dass ich jetzt keine solche Spezialistin in, ich sag mal, Netzwerkwissenschaften bin. Also mich begeistert es nicht besonders, mich mit diesen Details zu befassen. Ich habe bei Twitter Listen angelegt, ich habe bei Facebook Gruppen angelegt und versucht, das alles ordentlich zu sortieren und mir Gedanken darüber zu machen, wer sieht was und warum. Und faktisch benutze ich diese Listen wenig und auch die verschiedenen Gruppen bei Facebook nicht, weil mir das viel zu mühsam ist und weil ich auch einfach die Zeit gar nicht dazu habe, muss ich ehrlich sagen. Also dieses sich unglaublich viel damit befassen, wie ich meine virtuelle Kommunikation strukturiere und warum und wie da die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten sind, die habe ich nicht. Ich beschäftige mich viel mit Datenschutz, Privatsphäre, und ich spiele auch gerne mit Gadgets und technischem Kram, aber gehe auch davon aus, dass die allermeisten Leute diese Zeit nicht haben, und ich habe die Zeit auch nicht mehr, das den ganzen Tag anzugucken. Also das sozusagen, um nochmal das Thema von vorher so kurz aufzugreifen, welche Rolle spielt das eigentlich, muss ich sagen, für mich ist das vor allen Dingen Zeitvertreib, sage ich jetzt mal. Ja, nicht nur, das ist irgendwie schon relativ entwickelter Zeitvertreib, Hat auch viel mit Informationen verschieben und mich informieren zu tun, aber eben nur, wenn ich mal die Zeit dazu habe. Tagsüber habe ich die in der Regel nicht. Ich kann mir nicht den ganzen Tag den Twitter-Stream angucken und verpasse auch ganz viel und stelle dann abends fest, wenn ich die drei wichtigen Diskussionen, die einmal sich durchs Netz bewegt haben, nicht mitgekriegt habe, lebe ich entspannt hervorragend weiter. Die ganz wichtigen Sachen kann ich mir dann bei River oder auf den wichtigen Blogs noch kurz angucken. Dann habe ich auch in etwa einen Überblick und wenn ich das 2 Wochen später verpasst habe, dann geht die Welt überhaupt nicht unter. Also das ist schon eine Parallelwelt, die eine große Bedeutung hat, auch würde ich behaupten, weil da viel Wirbel drum gemacht wird und weil bestimmte Journalisten oder viele Journalisten im Moment den Eindruck haben, sie müssen da ganz viel drüber berichten, weil das ist irgendwie ganz wichtig. Aber ich habe den Eindruck, es ist eine momentan sehr kräftig aufgeblasene große Blase, die, ich will jetzt nicht die Vokabel mit der realen Welt nicht zu tun hat, weil das ist für mich schon auch real, was im Netz passiert, aber vor allen Dingen mächtig überbewertet wird.
Ich glaube, es gibt aber auch noch zwei Dinge, die unterschiedlich bewertet werden. Wir reden so über sehr feine Einstellungen, was das angeht und über Datenschutz und Privatheit. Ich glaube, den meisten Leuten geht's, wenn sie über Privacy oder diese ganzen Geschichten und Social Networks nachdenken und Datensicherheit nachdenken, geht's gar nicht um diese Sachen, sondern es geht mehr darum, wie in diesem dämlichen Artikel von der SZ die Tage drin stand, irgendwie Google verkauft deine Daten an Diätpillenhersteller oder sowas. Ich glaube, das ist bei den Leuten eher das, was Sorgen macht, als jetzt der Gedanke, dass jetzt XY vielleicht noch mehr über mich überfahren könnte, wenn er mein Google oder mein Facebook-Profil liegt. Das finde ich irgendwie schon ganz spannend, denn das ist tatsächlich ja so, man muss es ja mal von der Seite sehen, wenn man jetzt sagt, Twitter, Facebook, Google+. Twitter ist Twitter, Facebook ist Facebook. Klar, Facebook, wenn ich da viel teile und viel spiele und viel Links verschicke und mich bei Google Places einlogge, dann haben die Zugriff darauf. Bei Google+, das ist ja ein komplettes Universum, also was ja mein gesamtes Online-Leben auch abdeckt, also von Mails über sonstige Geschichten, dass ich Google relativ aktiv nutze, dann haben sie meine Suchergebnisse, dann haben sie meine Mails, die sie zumindest durchscannen können und was sie auch tun, um Werbung zu schalten an der Seite. Wenn ich Google Latitude benutze, dann gibt es den Ort, jetzt Google Plus, wo sie eben dann auch feststellen können, was ich mich so und mit wem ich mich so unterhalte. Und dann gibt es auch noch Google Plus 1, wo sie meine Suchergebnisse oder beziehungsweise wo ich dann eben so eine Art Liken machen kann und sagen kann, hier, guck mal, das ist ein Artikel, der mir ganz toll gefällt. Aber das sind ja alles plötzlich Punkte, die in einem System zusammenlaufen, was eben vorher nicht der Fall war. Weil Facebook und Twitter und so, das ist ja noch immer so ein bisschen getrennt. Aber ich glaube, der Punkt einfach, dass die Leute Angst haben, dass ihnen ihre Daten geklaut werden, was auch immer dann damit angestellt wird, aber dass das passiert, ist viel größer. Und das ist auch, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender, schwerwiegender Punkt. Das ist zumindest etwas, womit ich immer konfrontiert werde bei Überschulungen oder anderen Geschichten, dass ich dann gefragt werde, ja, was machen die denn eigentlich mit unseren Daten?
Na, das eine ist sozusagen dieser gehypte Angst vor Google, nicht? Beispiel Google Street View, warum macht das solchen Wirbel, während die Daten anderswo schon längst vorhanden sind? Wobei ich sagen würde, ich finde die Angst nicht grundsätzlich unberechtigt, weil wenn sie einmal draußen sind, dann kriegst du sie nicht wieder, sage ich mal. Also dieses Wiederkriegen ist Quatsch. Ich glaube auch nicht, da würde ich vielleicht, das ist vielleicht der eine Teil, wo ich mit Michael einer Meinung bin. Ich glaube auch nicht, dass es Privateigentum ist, aber auf jeden Fall sind Informationen über mich zugänglich, die ich dann nicht wieder zurücknehmen kann. Das ist schon, ja, ich finde, das ist eine beispielhafte Angstdiskussion, die aber auch mit was zu tun hat, was durchaus real ist. Ich finde bei Google Plus beispielsweise, eine Kollegin von mir hat sich das angeguckt, wie komme ich da rein, hat gerade mal ihre Mailadresse angegeben, hat sich einen Invite organisiert und kam dann entsetzt zu mir und sagte, um Gottes Willen irgendwie, ich glaube, die haben mein Adressbuch auch gemacht, alle meine Freunde werden mir da vorgeschlagen und noch viele andere und ich weiß gar nicht, wie die da dran gekommen sind. Und dann habe ich mal interessiert in meinem Google Plus Account, den ich testweise angelegt habe, geguckt und ganz befriedigt festgestellt, mir wird niemand vorgeschlagen. Also irgendwas habe ich da richtig gemacht. Meine Daten sind bei Google noch nicht so umfangreich vorhanden und das gibt ja auch sozusagen eine ganze Menge Leute, die sich dem dann einfach entziehen, aus den genannten Gründen eben, um nicht in dieser Form öffentlich verfügbar zu sein. Das mache ich momentan auch so. Ich glaube, man kann auch ohne Google Plus prima weiterleben, auch wenn öffentlich der Eindruck momentan nicht so ist. Das muss man sich einfach vorher überlegen.
Also ich glaube, das liegt nicht daran, wie gut du mit deinen Daten umgehst, sondern es geht darum, wer hat deine Daten in seinen Adressbüchern drin. Also es geht nicht darum, ob du dein Adressbuch irgendwo hochgeladen hast, sondern andere Leute haben dich in ihrem Adressbuch und sind bei Google Plus und deswegen weiß Google, dass sie mit dir befreundet sind. Das sind Sachen, halt, die du gar nicht in der Hand hast.
Es sei denn,
wahrscheinlich hast du dich mit einer E-Mail-Adresse angemeldet, die sonst keiner kennt, ja. Und das ist dein Vorteil. Also ich glaube, du bist halt deswegen.
Ja, das habe ich ja auch ganz bewusst so gemacht, aus genau dem Grund. Das ist jetzt kein Zufall. Das meine ich schon mit bewusst mit Daten umgehen. also ich denke schon, dass verschiedene Leute mich in ihren Adressbüchern haben, aber ja, das kann man halt so und so handhaben.
Also das heißt, Google weiß durchaus, dass du mit denen befreundet bist, auch wenn du sozusagen mit einer anderen E-Mail-Adresse drin bist. Das ist etwas, was du nicht in der Hand hast. Also auch wenn du sozusagen das Profil nicht verknüpft ist.
Also das ist ja ein Problem, was sich gerade auftut, wo ich sagen würde, ja gut, das ist natürlich, wenn ich mich, ich kann ja machen, was ich will, wenn ich mich ins Internet begebe oder wenn ich Leute kenne, die im Internet sind, dann weiß ich nicht mehr, was damit passiert. Ich habe eine E-Mail-Adresse und ich weiß nicht mehr, was damit passiert. Ich habe keine Kontrolle mehr darüber. Das ist ja Ausgangspunkt von dem, was du, Michael, als Kontrollverlust formulierst. Und das ist ja aber auch eine tägliche Erfahrung, die viele User machen.
Ja, und ich meine, das haben wir bei Facebook auch. Also die Leute melden sich dort an und haben dann sofort irgendwie ihre ganzen Kontakte frei gegeben. Das ist übrigens auch sehr praktisch auf der anderen Seite. Ne? Dann hat man immer sozusagen gleich die ganzen Leute, die man so kennt, seine Pappenheimer hat man schnell zusammen. Dadurch, dass man dann auch erkannt wird, also dass du als Person mit den Leuten bekannt bist, weiß Google sowieso. Also im Grunde genommen hast du damit keinerlei Privacy-Vorteil, wenn du dann eine andere E-Mail-Adresse angibst, aber eine ganze Menge Arbeit mehr. Insofern...
Vorausgesetzt, ich möchte das gerne benutzen.
Ja klar, natürlich, ja. Aber normalerweise macht man das ja, um mit seinen Freunden connected zu sein, an einer Social Network zu gehen. Und jedenfalls, das ist halt, ich glaube tatsächlich, eines der ganz, ganz wichtigsten Privacy-Issues, die es gibt auf der Welt, sind Freunde. Also Freunde sind die größte Gefahr für die Privatsphäre. Und das kann man an ganz verschiedenen Beispielen festmachen. Das ist halt, Adressbücher sind nur ein Problem. Also es gibt diese Forderung, dass man personenbezogene Daten nicht miteinander, also Datenbanken mit personenbezogenen Daten nicht miteinander verknüpfen darf. Wir machen das jeden Tag, wenn wir unser Adressbuch von unserem Rechner und unserem Telefon synken oder dann vielleicht sogar mit Facebook und unserem Google-Adressbuch oder wie auch immer, dann synken wir die persönlichen, also wirklich personenbezogenen Daten von unseren Freunden. Und ja, und solche, und das sind dann die Effekte davon, einfach, die wir dann sozusagen bei solchen Sachen wie Google Plus dann sehen, die dann durchaus sozusagen so ein bisschen creepy wirken, ja, wenn man sich damit nicht auskennt, aber die, glaube ich, relativ normal sind und die nicht an der Bösheit von Google liegt oder von Facebook, sondern eben an den Freunden.
Anne.
Ich sehe ja schon ein erhebliches Problem darin, dass nur bestimmte Leute in der Lage sind, damit, ich sage jetzt mal, bewusst umzugehen. Also das ist schon, glaube ich, würde ich sagen, wichtig ist, bestimmte Datenschutzsachen sich einzustellen, sich gut zu überlegen, welche Informationen behandle ich wie und gebe ich wem. Und das erfordert aber schon eine gewisse, sagen wir mal, Affinität zu Technik und auch einfach Freude daran, mit diesem Zeug rumzuspielen, um das halbwegs korrekt einzustellen. Das bedeutet, dass einfach Leute bevorzugt sind, die mit Computern gerne und viel umgehen können und sich über sowas schon mal Gedanken gemacht haben, während andere Leute ich will jetzt nicht dir die Steilvorlage liefern, zu sagen, blind in ihr Verderben laufen, aber zumindest bestimmte Gefahren eingehen, die sie einfach nicht so richtig gezielt steuern können. Und das finde ich tatsächlich ein Problem. Und auf der anderen Seite sozusagen, was ich gerade so ein bisschen nervig finde, ist dieses, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber dieses Google Plus Gehechel, also dass man den Eindruck erhält, öffentlich, man kann gar nicht mehr ohne, das muss unbedingt sein, jeder ist da, jeder will da rein, alle wollen da mitmachen. Und ich würde sagen, bestimmte Leute wollen da rein, der Eindruck entsteht öffentlich, aber ich denke auch, dass es ganz viele Leute gibt, die prima auch mit nur Facebook oder nur Twitter oder vielleicht auch gar nicht oder mit, ich weiß nicht, was sie noch zurechtkommen.
Also ich kenne Menschen, die machen alles drei nicht und sind trotzdem im Internet. Nee, aber zwei Sachen möchte ich hinzufügen. Erstens richtig, die Privacy-Einstellungen oder Privatheit oder Privatheitsschutzeinstellungen, zum Beispiel bei Facebook, sind eine Katastrophe. Also die sind irgendwie auf drei verschiedene Ebenen verteilt und bis man es gefunden hat, wo man was ausstellen kann, wo man das Targeting ausstellen kann und so. Das dauert wirklich ewig. Das sind selbst Leute, die sich lange mit Facebook beschäftigen, finden diese Einstellungen nicht und das ist auch Quatsch. Das Zweite, also es muss viel einfacher sein. Also es muss viel klarer sein, Schieberegler, Punkt, ne, so bis hierhin und nicht weiter. Das ist eine. Das Zweite ist, Eric Schmidt hat mal vor einem Jahr oder gesagt, Ex-Google-Chef, wenn du nicht möchtest, dass was im Internet steht, schreib es nicht rein. Und so sehr man sich über den Satz aufgeregt hat, so richtig ist er auch. Also wenn ich halt nicht möchte, dass Urlaubsfotos, Bikini-Fotos von mir oder sonstige Sachen im Internet erscheinen, darf ich sie nicht reinstellen.
Genau, das habe ich ja vorhin sozusagen implizit auch gesagt, ja. Wobei finde ich, der Unterschied ist natürlich, welchen Schluss du daraus ziehst. Eric Schmidt sagt dann, deswegen habe ich als Google das Recht, mit den Daten zu machen, was ich will, weil damit sind sie jetzt halt öffentlich. Während ich sage, ich denke, ich würde mir wünschen, aber das ist funktioniert nicht, dass die Unternehmen sich da eher den Bedürfnissen der Nutzern oder den von mir definieren. definierten Bedürfnissen der Nutzern anpassen und datenschutzfreundlicher werden.
Genau, dann bin ich auch völlig einer Meinung mit dir, weil das Problem ist ja nicht, dass also nicht nur das Reinstellen von Informationen, sondern eben auch das, was macht ich damit? Also wie weit gebe ich es weiter? Also in welche Circles packe ich es oder wo teile ich es bei Facebook? Sondern eben auch, was machen die Unternehmen damit? Also mit dem Wissen, dass ich dieses oder jenes gemacht habe.
Und die Unternehmen haben ja inzwischen sehr schön deutlich gemacht, und das ist ja auch nicht überraschend, dass der Schutz der Privatsphäre jetzt nicht ihr Interesse ist.
Genau. Wir diskutieren heute im CT Online Talk über Social Networks. Mein Name ist Jürgen Kuri, mit im Studio sind Anne Roth, Michael Seemann und Don Dahlmann. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, diskutieren wir da nicht auf einer Ebene so Idealwelten der Social Networker? Wir leben hier in einer doch erstmal westlichen Industriegesellschaft, die sich als Demokratie organisiert hat, in der man über solche Sachen so diskutieren kann, wenn ich etwas öffentlich mache, heißt das erstmal noch nicht viel. Dann kann Google das vielleicht nutzen und mir gezielte Werbung schicken. Ich kann mich mit meinen Freunden organisieren. Das ist erstmal von Vorteil für mich. Das heißt, ich habe Nutzen davon. Selbst Behavioral Targeting kann ein Vorteil für mich sein, wenn ich dann irgendwie der Spam irgendwie noch relativ zielgerichtet ist, der dann bei mir ankommt. Aber das sind natürlich Idealwelten. Ich gehe davon aus oder so, ich kann das machen, das ist überhaupt kein Problem, auch nicht mal, wenn ich ein Partyfoto reinstelle, intelligenter Personalchef oder so, zieht daraus keine Schlüsse, wenn das vor 10 Jahren passiert ist. Wir haben aber gerade auf Google+, um jetzt doch wieder auf Google+ zurückzukommen, eine dicke Diskussion über Pseudonymität. Google schmeißt im Moment sehr viele Profile raus, die mit Pseudonym arbeiten, nicht mit dem Realnamen. Ein Realname ist natürlich in Deutschland kein Problem. In anderen Staaten kann es ein Problem sein. Und es gab ja auch eine lange Diskussion darüber, ob Twitter und Facebook mit dazu geführt haben, zum Beispiel die arabische Revolution zu befördern. Da sind natürlich Klarnamen irgendwie so nicht so der ideale Fall. Das heißt, wir begeben uns mit den Social Networks, so wie wir sie im Moment diskutieren, ja schon in die Idealwelt und sagen, ja, wenn ich so ein öffentliches Leben führe, wenn im Internet oder so, dann ist das kein Problem für mich. Es wird aber zum Problem, wenn ich in einem anderen Regime besitze. Das ist ja im Prinzip auch eine Diskussion, die dann eben bei der Privatsphäre berücksichtigt werden müsste von vornherein.
Also ich halte das von Google+ für einen schweren Fehler, Pseudonyme auszuschließen. Einerseits eben aus diesen von dir genannten Gründen, dass es ja auch durchaus Gegenden gibt auf der Welt, die eben solche Dienste zu ihrem Sinn nutzen können, um Demokratie, Freiheit und andere Sachen, Schlagwörter weiter verbreiten zu können und das nicht unbedingt unter ihrem Namen machen können und wollen. Zum anderen, weil es einfach wahnsinnig viele Leute noch gibt, die unter ihrem Pseudonym tatsächlich im Internet auch noch bekannt sind. Also das, für die ist das eine Marke geworden. Und diese Marke wollen sie natürlich auch weiterführen. Und wenn Google+ dann sagt, nee, das darfst du nicht. Du darfst jetzt nicht auf Google+ MS Pro heißen, obwohl Michael alle Welt unter MS Pro kennt, dann finde ich es halt, es ist schon was geschäftsschädigend, dass man sowas nicht zulässt. Da sollte Google dringendst nacharbeiten, weil sonst glaube ich auch nicht an den Erfolg des Netzwerks.
Ich finde das überraschend dumm auch, dieselbe Diskussion. Ja. Hat es bei Facebook ja auch schon gegeben mit demselben Tenor und ich hatte eigentlich gedacht, das ist jetzt durch sozusagen. Viel interessanter finde ich dann jetzt fast noch die Frage, warum machen sie das? Ich weiß nicht genau, ob die von Google schon mal beantwortet ist, jenseits von Phrasen, weil ich das so wirklich ja, dumm finde. Also alleine schon, weil es jetzt einen Riesenwirbel darum gibt, wo ich inzwischen fast denke, immer wenn Google ein neues Produkt startet, dann sieht das erstmal schick aus und im zweiten Schritt machen sie irgendeinen Riesenfehler und schießen sich selber ins Knie. Und das finde ich, das hätte ich denen gar nicht zugetraut.
Ja, also okay. Ich war jetzt bisher auch als Michael Seemann da drin, weil ich durchaus auch mittlerweile sozusagen als Michael Seemann wiedererkannt werde, aber und habe auch kein Problem damit. Ich bin durchaus sozusagen, ich stehe auch zu meinem realen Namen. Ich habe jetzt aber tatsächlich als Protest auf diese Löschung habe ich jetzt tatsächlich meinen Namen geändert, also Christian Heller und jetzt unter dem Namen Plom in Google+ hat dort eine sehr, sehr lesenswerte Protestnote geschrieben und halt als erstes diese Änderung initiiert, wieder zurück zu seinen also auch aus Solidarität zurück zu seinen Nicknames zu gehen. Und deswegen bin ich jetzt wieder MS Pro Dings. Und unter diesem Namen bin ich übrigens auch schon mal bei Facebook gelöscht worden, genau aus diesen Gründen. Das heißt also, dieses Problem ist, wie gesagt, tatsächlich schon länger da. Ja, und ich halte tatsächlich auch Pseudonymität oder sagen wir mal so identitäre Freiheit oder Freizügigkeit halte ich für einen wichtigen Wert. Nicht nur eben aus Grund von Anonymität. Ich glaube, momentan ist zwar noch durch Pseudonyme Anonymität einigermaßen gewährleistet, das ist aber tatsächlich gerade schon extrem am erodieren. Wir erleben die Anonymisierungstechnologien und Verfahren werden immer mehr, sei es von Worthäufigkeit, von Bilderkennung, durchaus mittlerweile durch den Social Graph. Und das ist auch ganz interessant. Also der Social Graph kann mittlerweile als eine Art Fingerprint, als einen Fingerabdruck sozusagen verstanden werden und man kann die Leute über verschiedene soziale Netzwerke hindurch identifizieren, egal unter welchem Pseudonym sie sind. Da sind wieder die Freunde übrigens, die dann sozusagen das Datenschutz-Issue sozusagen sind. Also ich glaube nicht an die Zukunft von Pseudonymität, durch Anonymität von Pseudonymität. Ich halte aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen weiterhin es für wichtig, dass es da eine Freizügigkeit gibt, denn ja, wie das halt im realen Leben so ist, Privacy ist größtenteils tatsächlich ein Gewährtwerden als eine Durchsetzung. Und ich glaube, dass man auch mit Pseudonymen entsprechend umgehen lernen kann. Also ich persönlich zum Beispiel, selbst wenn Leute unter ihrem Realnamen bekannt sind, aber unter Pseudonym auftreten, dann spreche ich sie auch unter dem Pseudonym an. Das gehört sich für mich irgendwie auch zu einer Art, ja, zu einem sozialen Umgang halt mit Identitäten.
Ja, aber wir kommen ja noch aus einem anderen Internet. Naja, nicht ganz. Aber es ist tatsächlich so, dass man früher einfach häufig, also dass es eher normal war, wenn ich mich ins Internet begangen habe, habe ich eben Pseudonym gehabt. Das war eigentlich fast immer normal. Das heute eben nicht mehr. Das hat eben ausgelöst sicherlich durch Facebook und andere Social Networks, die einfach gesagt haben, du gehst mit einem klaren Namen da rein, weil auch mit deinen Kollegen dich befreunden möchtest. Du möchtest dich von deinen Kollegen dann hören, warum heißt denn du der, weiß ich, kleine gelbe Mann irgendwie im Internet und hier bist du, hast du einen anderen Namen. Ja. Warum machst du das? Also diese Frage will man ja auch nicht beantworten. Also
wobei das ja sozusagen eine bestimmte Szene im Netz ist, die diese Selbstverständlichkeit, man macht das eben so. Es gehört zum guten Ton, ein Pseudonym zu
haben. Ich glaube nicht mehr, dass das eine Minderheit ist.
Minderheit weiß ich jetzt gar nicht, aber ich würde sagen, das ist einfach so eine bestimmte Gruppe von Leuten, so diese Netizens, die Digital Natives, die von früher schon aus dem Netz, die sozusagen, wo das selbstverständlich war. Ich glaube, es sind viele dazugekommen, bei denen das nicht so war. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch noch ganz unterschiedliche andere Gruppen von Leuten und auch durchaus hier und nicht nur in Nordafrika, für die es gute Gründe gibt, Pseudonyme zu benutzen. Und wo ich wichtig finde, auf dieses Recht zu pochen, weil wenn das Frauen sind, die von Stalkern betroffen sind oder zum Beispiel Illegale, die auch gerne soziale Netze und, also unterschiedlichste Sorten von Minoritäten, sage ich jetzt mal, oder einfach, weil du von deinem Chef wirklich gerne, aus welchen Gründen auch immer, nicht gefunden werden möchtest, wenn du dich im Netz bewegst, vielleicht gar nicht möchtest, dass der weiß, dass du, also ganz viele Gründe auch hier völlig, völlig zu Recht zu den De-Anonymisierungstechnologien würde ich sagen, ja klar, die gibt es. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die Frage ist, wie weit werden die eingesetzt? In welcher Funktion werden die eingesetzt? Was ist davon zugänglich? Und nur weil es möglich ist, glaube ich, gibt es jetzt nicht die Notwendigkeit, sich quasi dem hinzugeben und zu sagen, das ist sowieso demnächst alles offen. Ich denke, wesentlich wichtiger wäre, so ein bisschen dagegen zu steuern und zu sagen, dass bestimmte Sachen davon finden wir falsch. Also Technik muss ja nicht immer genauso benutzt werden, wie sie kann.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Problem mit dem Austausch zwischen Menschen, der in Ordnung ist. Also, dass ich in den Adressbüchern meiner Freunde bin und dass die mir ihre Adressen geben, dass ich das austausche und dass ich ihren Social Graphen sehe und so weiter. Und zwischen dem, der Privatheit, die dann Unternehmen betrifft. Also ich kann meinen Freund natürlich eine größere Freiheit lassen und muss nicht immer hinterher sein und sagen, was hast du mit meinen Daten gemacht, gegenüber einem Unternehmen, egal welcher Form es ist.
Und also wobei beides tatsächlich, das sagt ja Michael auch, gefährlich ist in unterschiedlicher Art und Weise.
Wobei es ja dann natürlich auch noch den Ansatz gibt, also was dann zu berücksichtigen wäre, ist, sag mal, auch von meinem persönlichen Eindruck her, ist, dass ich dann doch lieber Google meine Daten gebe, als wenn ich überlege, was Staaten mit den Daten anstellen, die dann bei Google gesammelt sind. Das heißt, das ist dann noch ein zusätzliches Problem, dass nicht nur ich mich dann im Social Network bewege, dass Google meine Daten hat und sie unter Umständen auswerten kann, de-anonymisieren, vielleicht irgendwie mitkriegt oder so, mit wem ich noch befreundet bin. Das sind ja alles noch Sachen, die mir nutzen zur Not. Oder ich gehe da rein, weil ich das ja gut finde, weil ich das Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil ich was davon habe auch.
Leichter einkaufen Nutzer, kann.
Ja, auch das, natürlich. Viele User nutzen Social Networks nicht deswegen, weil sie dazu gezwungen werden, sondern weil es ihnen Spaß macht. Das ist ja erstmal die Voraussetzung. Die große Gefahr ist natürlich dann, wenn es eben an so Sachen geht, wie wenn ich an Weißrussland denke oder ähnliche Staaten oder so, wo eben Social Networks vom Regime genutzt werden, um die Opposition zu unterdrücken. Das ist die andere Seite, wo dann natürlich an die Betreiber dieser Social Networks tatsächlich im Prinzip die Regulierungsanforderung steht, diese Daten vor den Staaten geschützt zu
halten. Dann müssen wir nicht nach Weißrussland gehen, glaube ich. Also hier sind, glaube ich, soziale Netzwerke, das ist ja gerade rausgekommen, noch nicht ausgewertet worden, aber die Interessen sind groß und das wenn wir mal nach Sachsen gucken, Polizeien gerne große Datenmengen auch mit Data Mining Software auswerten. Das haben wir hier ganz genauso auch schon. Und da werden dann im Zweifelsfall Leute verfolgt, von denen ich sagen würde, das geziemt sich einer Demokratie nicht so richtig.
Wobei wir damit natürlich auch beim Thema sind, was sind eigentlich die Alternativen? Und es gibt Ansätze zu versuchen, zum Beispiel Social Networks als verteiltes Netz aufzubauen, sodass es keine zentrale Instanz gibt, die auf die Daten zugreifen kann. Es gibt den Versuch, mit Diaspora sowas zu machen, ein Open-Source-Netzwerk, das eben auf verteilten Servern beruht. Es funktioniert nur anscheinend nicht. Oder die User kommen nicht. Oder es ist zu kompliziert. Es ist was für Nerds.
Es ist einfach nicht schick genug. Das ist, glaube ich, relativ einfach bei Diaspora zu sehen. Da gibt es eine Reihe von Leuten, die sagen, das ist sozusagen ideologisch betrachtet, ist das eine feine Sache. Da ist ein bisschen mehr Datenschutz, ein bisschen mehr selber gesteuert. Die verteilten Server, es gehört nicht alles einem Unternehmen, aber es ist einfach nicht schick, es macht nicht so viel Spaß. Und damit ist das Ganze im Grunde baden gegangen, weil die einfach nicht das Geld haben, um Programmierer zu bezahlen in der Menge, um das wirklich hübsch zu machen.
Ja, ist ähnlich wie mit Identica und Twitter. Also Identica ist ja auch so ein freies Ding und kann sich jeder installieren auf dem Server. Also so ein Twitter-Ersatz hat sich ja auch nie so richtig hundertprozentig durchgesetzt. Ich sehe aber halt auch die Gefahr tatsächlich, also dezentrale Netzwerke wären halt schon schön. Das Problem ist halt immer, was Jürgen eben auch im Vorgespräch sagte, wem gebe ich eigentlich meine Daten da? Also ich logge mich auf irgendeinem fremden Server ein, der jetzt ein Diaspora-Server ist, und kenne ich diesen Menschen, der dieses Ding da hat, und was macht der damit? Verschreibt er die Daten irgendwie an Spammer oder gibt er den Behörden weiter oder so?
Na, der Nerd würde dir sagen, du setzt natürlich deinen eigenen
Server auf, natürlich meinen eigenen
Daten
Server,
bei dir, genau, aber das ist völlig weltfremd.
Das ist eben, ich habe die damit TrueCrypt noch verschlüsselt und so weiter, das macht kein Mensch so. Und was ich halt aber, deswegen werden diese, und das Problem ist ja auch, dass diese Schickheit dieser großen Netzwerke, das heißt, dass ich damit spielen kann, also innerhalb dieser Netzwerke spielen kann, jetzt dieses Farmville und wie es alles heißt bei Facebook, dass ich dort teilweise, dass ich es eben auch nutzen kann, um mich in andere Dienste einzuloggen, also dass ich mich nicht immer mit 150 Pseudonymen rumschlagen muss und Passwörtern, sondern dass ich eben das auch dafür nutzen kann, die APIs. Das sind alles ganz, ganz tolle Geschichten. Was mir eben auch vielleicht tatsächlich Angst macht, ist, wenn eine staatliche Kontrolle innerhalb dieser Netze reingeht. Ich habe keine Angst oder auch wenig Angst vor Google und auch nicht vor Facebook, aber ich habe tatsächlich Angst, wenn staatliche Behörden anfangen zu scannen, mit wem ist der eigentlich befreundet. Und wir wissen, dass heutzutage schon Hausdurchsuchungen gegeben hat für weniger. Also wenn
dann plötzlich YouTube-Video zu beschlagnahmen.
Um ein YouTube-Video zu beschlagnahmen, hat es das auch schon gegeben. Ja, und also das heißt, das wird heute gern gemacht. Und wenn dann das plötzlich heißt, ach guck mal, der ist doch auch mit der Person XY befreundet, die bei uns gerade auf welcher Liste auch immer steht, dann kann das für manche Leute ein Problem sein. Zum Beispiel, ich bin relativ offen bei Facebook, was Freundschaften angeht. Und wenn da jetzt jemand dabei ist, der keine Ahnung was macht, dann stellt fest, ach, der hat damals ja auch damit befreundet. Natürlich ist das jetzt an den Haaren herbeigezogen.
Das finde ich überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen.
Wir wissen, wie schnell es gehen kann. Ja. Und dementsprechend, das ist das, was mir eigentlich mehr Angst macht. Und da werden wieder auch die Unternehmen gefragt, zu sagen, wann haben die Behörden eigentlich wirklich Zugriff auf diese Netzwerke und wann nicht.
Und ich finde durchaus auch sozusagen, das eine sind die Unternehmen, wann haben die Zugriff? Und ich denke, das ist, also scheint mir so zu sein, als ob es da relativ normale rechtsstaatliche Verfahren gibt. Das heißt, in dem Moment, wo Behörden nicht öffentlich zugängliche Informationen haben wollen, müssen sie da sich entsprechend das richterlich genehmigen lassen, und wie die Unternehmen darauf reagieren, ist in den USA relativ deutlich. Die verkaufen dann die Antworten und haben auch noch was davon, wenn sie die Informationen rausgeben. Hier für Deutschland gibt es dazu kaum Informationen. Nach der kleinen Anfrage, über die ich gerade geblockt habe, hat es das angeblich im letzten Jahr nur 6-mal gegeben. Das glaube ich nicht so richtig, aber das ist also auch ganz deutlich. Polizei schreibt Antrag, Richter unterschreibt, den Unternehmen geben Daten raus. Das ist das eine. Und die andere Frage finde ich aber tatsächlich eben dieses behördliche Auswerten öffentlich zugänglicher Daten. Und das ist ja auch deutlich, das ist auch gesagt worden, das findet statt. Und da finde ich, gehört eigentlich staatliche Regulierung her, würde ich sagen, dazu, inwieweit Polizeien diese Daten der sozialen Netzwerke als öffentliche Daten handhaben dürfen. Denn meiner Ansicht nach sind das eigentlich Daten, die nicht öffentliche Daten sind, sondern Daten, die ich einem sozialen Netzwerk und damit einem privaten Unternehmen übergebe. Und die Frage ist, darf die Polizei dann einfach, also sie tun es natürlich, ne? Also man kann sie gar nicht daran hindern, weil man das ja einfach so sich angucken kann durch, gibt ja auch inzwischen verdeckte Ermittler in den sozialen Netzwerken. Das heißt, die gehen einfach rein und werten das aus. Ich finde das aber rechtsstaatlich problematisch, muss ich sagen. Also das ist eine Definitionsfrage tatsächlich. Sind das jetzt private oder sind das öffentliche Daten? Im Sinne von, wem gehören sie, auch wenn sie öffentlich zugänglich sind?
Das ist ja die Diskussion, die wir auch schon mal hatten, mit den massenweisen Freigeben von IP-Adressen. IP-Adressen oder Abfragen von IP-Adressen durch Unternehmen, also urheberrechtliche Unternehmen gesteuert, die dann halt dann, weiß nicht, wie viel ist 300.000 IP-Adressen oder sowas, die sie abgefragt haben in Deutschland. Das ist ja völliger Wahnsinn. Ich glaube auch, dass es da tatsächlich noch eine Schnittstelle braucht zwischen Unternehmen, Bürger und Regierung, also eine unabhängige Schnittstelle, die in sowas eingreifen kann. Ich glaube nicht, dass der Datenschutzbeauftragte Peter Schaar in seinem Büro da auch nur ansatzweise, ohne ihm da was Böses unterstellen zu wollen, aber auch ansatzweise in der Lage ist, sowas überhaupt zu regulieren und auch da eingreifen zu können, wenn er merkt, hier muss was passieren. Also hier müssen die Hürden auch höher, die gesetzlichen Hürden höher gelegt werden. Wann Behörden tatsächlich in welchem Fall bei Google oder bei Facebook oder bei Twitter Daten erfragen können.
Michael? Ja, also ich bin da ein bisschen pessimistisch. Also natürlich ist es nicht in erster Linie den Unternehmen aufgelegt, sondern die sind einfach tatsächlich rechtlich dazu verpflichtet, Daten rauszugeben. Das gilt sowohl in den USA als auch für Deutschland. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass in die deutschen Unternehmen da kein Stück irgendwie besser sind. Also es gab diesen Fall von Twitter, die sich da noch relativ öffentlich wirksam dagegen gewehrt haben. Und ich fände das auch gut, wenn die Unternehmen sozusagen dort auch alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. Aber im Endeffekt müsste man da tatsächlich das Gesetz ändern. Und da müsste man ansetzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das jemals funktioniert, dass sich der Staat das Recht nehmen lässt.
Das finde ich aber tatsächlich soweit rechtsstaatlich auch in Ordnung, wenn es ein halbwegs korrektes rechtsstaatliches Verfahren ist. Das wird dann zwar nicht immer so umgesetzt, wie ich mir das vorstelle, aber zu sagen, irgendwie bevor die Polizei Daten hat, muss sie einen Antrag schreiben, dann muss richterlich genehmigt werden und so weiter. Ja, und dann geben sie die raus, dazu muss man keine Gesetze ändern. Die Frage ist, gehen die Unternehmen damit um?
Ja, die Frage ist ja auch, ab wann dürfen sie es? Also ab was für einem Vergehen oder was für einem Ding dürfen sie plötzlich an die Daten in den Social Network ran? Also dürfen sie es, wenn du mal fünf Knöllchen nicht bezahlt hast, oder dürfen sie es erst, wenn tatsächlich strafrechtlich gesehen eine schwere Straftat vorliegt? Also wo ist die Grenze, wo sie tatsächlich diese Anfrage überhaupt erstellen dürfen?
Und freuen sich die Netzwerke über die Anfrage oder versuchen sie zumindest erstmal noch so ein bisschen die Bremse einzulegen, zu sagen, halt Moment mal.
Ich kann mir vorstellen, dass es das Netzwerke gibt, die das leichter machen in Deutschland, und es gibt Netzwerke, die dann sich eher gegen sperren.
Die zweite Sache.
Ja. Entschuldigung, aber ich wollte eben sagen, dass diese Grenze eben ganz wichtig ist. Also dass sie eben ab wann eine Behörde überhaupt an diese Daten herankommt oder wann sie diese Anfrage, ob jetzt über richterlichen Vorbehalt oder wie auch immer, stellen kann, also wann die das machen dürfen, das ist der wichtige Punkt. Und im Moment gibt es da, glaube ich, soweit ich weiß, keine Regelung. Also im Moment kannst du die Anfrage stellen, wenn du einen Richter hast, der es unterschreibt, dann müssen die Daten rausgegeben werden, egal bei was für einem Vergehen. Oder was auch immer die Behörden wollen.
Zu der zweiten Frage mit den öffentlichen einsehbaren Daten. Also ich finde das interessant, das mal zu machen, irgendwie so eine Regulierung zu versuchen da. Aber ehrlich, also ich weiß nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die das nicht dann auch hinterrücks machen. Also ich meine, das ist halt eine Anfrage irgendwie über einen Browser, eine Suchanfrage. Und natürlich würde ich als Polizist das machen wollen. Und ich glaube,
jeden Fall, dass sie das tun. Die Frage ist, ob sie das dann zum Beispiel vor Gericht verwerten dürfen, da wird es dann sozusagen handfest.
Das ist eine andere Frage.
Ich bin da auch sozusagen nicht besonders optimistisch, inwieweit das alles dann tatsächlich zu den Ergebnissen führt, die ich für richtig halte, aber alleine sozusagen die Annahme, es ist alles vorhanden, man kann alles benutzen und alles, was geht, wird auch gemacht, das halte ich für nicht richtig.
Wir sind jetzt ziemlich tief eingestiegen oder was tatsächlich so mit den Daten passiert von den Usern oder von uns in den sozialen Netzwerken, was das für Konsequenzen hat. Aber eigentlich stehen wir ja im Prinzip nur am Anfang. Wir sehen, dass die Leute die Social Networks mögen. Es gibt halt einfach viele User, weil sie ihnen angenehm sind, weil sie ihnen was nutzen. Mit Google Plus scheint mir jetzt zumindest sowas zu kommen, dass Google das konsequent macht, was Mark Zuckerberg für Facebook formuliert hat. Irgendwann ist es nicht mehr notwendig, aus Facebook rauszugehen. Irgendwann ist es nicht mehr notwendig, aus Google Plus rauszugehen, weil alle Dienste, die Google so bietet, von Navigation über Mail bis hin zu Anwendungen in Google Plus integriert sind. Was steht uns noch bevor?
Also bei Google sicherlich ein integrierter Dienst, der große Teile des Netzes umfasst. Ich bin mir auch, also man wirft Apple immer vor, dass sie so Walled Garden Philosophie haben. Also das heißt, dass man eben, wenn man auf diesem Apple-System oder mit den Apple-Systemen arbeitet, in Anführungsstrichen auch nicht mehr rauskommt, dass sie einen vorschreiben, was für Applikationen ich runterladen kann und welche nicht. Google, ich weiß nicht, ob sie was Ähnliches planen, aber man sieht zumindest bei Google, dass was Ähnliches kommt. Das hat aber sehr viel mit dieser ganzen App-Technologie zu tun, die dahinter steckt. Ähnliches sieht man auch bei Microsoft, das neue Windows 8, was kommen wird auch ein Art System schon haben, mit dem man halt Applikationen einbauen kann, die aber dann wieder nur in bestimmten Bereichen laufen und so weiter. Ich weiß nicht, also es wird mit Sicherheit wird Facebook Marktführer sein in den nächsten 2-3 Jahren. Mit Sicherheit wird sich Facebook aber auch was einfallen lassen müssen, um das weiterhin zu bleiben. Ich glaube, dass der Druck von Google mit den ganzen integrierten Diensten, die Google eben anbietet, einfach sehr reizvoll ist für viele. Also Mails und Latitude und andere Geschichten. Bilder, Videos, da darf man YouTube ja nicht vergessen, was auch noch dazu gehört. Also da wird sicherlich Google sehr stark auffüllen und da wird sich Facebook was einfallen lassen müssen, um da was zu machen. Sorgen muss man sich, glaube ich, eher so ein bisschen um Twitter, ob denen nicht so ein bisschen die Userbasis in Zukunft wegläuft.
Ich mache mir da eigentlich um Twitter jetzt wenig Sorgen, weil ich denke, es wird das eine oder andere Unternehmen geben, die dann unsere Bedürfnisse erfüllen. Und wie das Unternehmen heißt, ist mir persönlich dabei relativ schnuppe. Und wer das Geld damit verdient, auch. Was ich mir wünschen würde, wäre, gerade weil Google dann jetzt gerade auf dem aufsteigenden Ast ist, ich halte nichts von der Google-Panik, aber gleichzeitig finde ich auch notwendig, sich bewusst darüber im Klaren zu sein, was Googles Interessen dabei sind. Und ich finde ganz interessant, dass Google hier in Deutschland ein großes Institut für Internet und Politik und weiß sich nicht gründet und gleichzeitig einen neuen Dienst startet und ich mir wünschen würde, dass Google bewusst ist, dass natürlich Informationen eigentlich darüber rausgegeben werden müssten, wie Google mit dem Datenschutz eigentlich umgeht, denn dass es da verschiedene große Vorfälle gegeben hat, die WLAN-Auswertung bei Google Street View und eben die E-Mail-Veröffentlichung von Google Buzz und so weiter, die stärkt ja nicht das Vertrauen darin, dass Google das schon alles richtig machen wird und wenn sie groß und wichtig sein wollen, dann müssen sie eigentlich öffentlich mit sowas rüberkommen, wie da das genau gehandhabt wird, welche Probleme eventuell für Datenschutz und Privatsphäre da drin liegen. Und weil die das von sich aus offensichtlich nicht tun, würde ich mir wünschen, dass die digitale Bürgerrechtsbewegung entsprechend anwächst.
Michael. Also ich glaube, dass Google Plus eine ganze Menge Potenzial hat, aber eine ganze Menge falsch macht. Ich würde mir wünschen, dass halt einige Sachen, die so ein bisschen Gängelungen und halt die Freiheit der Nutzer einschränkenden Sachen aufgehoben werden. Und dann glaube ich tatsächlich, dass Google da eine gute Chance hat, sich zu positionieren. Ich glaube allerdings, und also ich glaube sowieso, dass irgendwann ein Dienst kommt, der wieder ganz anders funktioniert, so ein bisschen wie das bei Twitter war. Twitter hatte auch keiner auf dem Schirm oder diese Art von Kommunikation, dass dann halt eben plötzlich ein Startup kommt, dass wieder eine ganz neue Form von Kommunikation irgendwie einzieht, eine neue Kommunikationsschicht im Internet und nochmal alles revolutionieren wird. Und meine Hoffnung ist da ein bisschen, dass tatsächlich so eine dezentrale Open-Source-Geschichte irgendwie etabliert, die aber darauf angewiesen sein wird, halt diese ganzen Bedürfnisse nach Privacy eben nicht allzu sehr zu verfolgen, sonst wird das nicht funktionieren.
Das war das Schlusswort sozusagen beim CT Online Talk in diesem Monat zu Social Networks. Ich danke fürs Zuhören und wenn Sie wollen, in einem Monat wieder CT Online Talk auf D-Radio Wissen.